ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschardt im Studio. Sie arbeiten für die Charité, werden aber nicht nach gleichem Tarif bezahlt. Etwa 3.500 Mitarbeitende der Charité-Tochter CFM sind deshalb sauer. Seit gestern streiken sie unbefristet, heute gingen sie in Berlin auf die Straße. RBB24-Inforadio-Reporter Markus Streim war dabei.
Lautstarker Protest in der Mohrenstraße. Mehrere hundert Charité-Beschäftigte fordern den regierenden Bürgermeister Kai Wegner auf, seinen Termin dort zu unterbrechen und sich den Protestierenden zu stellen und eine Petition entgegenzunehmen. Es geht um sein Versprechen, die Charité-Tochter CFM zurück ins Mutterunternehmen zu holen. Keine Zweiklassengesellschaft mehr, so auch die Forderung von Verdi-Sekretär Kilian Weißer.
Obwohl beide Beschäftigungsgruppen, sowohl die Leute in der Pflege als auch die Leute in der CFM, im Service, in der Reinigung, in der Küche, die Charité am Laufen halten. Und trotzdem gibt es diese Ungleichbehandlung, die eine absolute Ungerechtigkeit ist. Das hat Herr K. Wegner ja tatsächlich auch selber gesagt. Und gegen diese Ungleichbehandlung protestieren die Kollegen und Kolleginnen und wollen deswegen auch den TVÖD zu 100% für die CFM.
Doch den geforderten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst lehnt der Arbeitgeber vehement ab, hat am Montag auch in der 5. Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die 3.500 Beschäftigten der ausgegliederten Charité Facility Management sauer. Sie arbeiten zum Teil direkt neben Kollegen mit derselben Tätigkeit für viele hundert Euro weniger im Monat. So auch Claudia Grussig in der Telefonzentrale, die weiter auf ihre Gleichbehandlung wartet.
Das wurde uns vor 10 Jahren schon versprochen und es wurde nicht eingehalten, leider. Ja. Und ja, klar, jetzt der Unmut jetzt, der wird ja immer größer. Ne? Wir sind ja das Sparschwein für die Charité. Ich hoffe, es wird sich was ändern, weil definitiv Geld ist ja da. Aber es ist halt für die falschen Sachen ist das Geld da. Wir arbeiten für Berlin und wir sind halt Menschen zweiter Klasse leider. Und so werden wir auch bezahlt. Wir haben keine Anerkennung und das ist sehr, sehr schade. Und ich bin guter Dinge, dass wir was erreichen, definitiv.
Am Ende der Demonstration waren es heute nur knapp 700 Teilnehmer. Viele andere wurden per Gerichtsentscheid zu Notdiensten verpflichtet. Doch der unbefristete Streik soll weitergehen. Auch wenn sich der regierende Bürgermeister heute dem Protest nicht gestellt hat. Die CFM-Beschäftigten wollen jetzt verstärkt Reinigung und Fahrdienst bestreiken. Das könnte auch bald zu Einschränkungen für die Patienten führen.
Der Bericht von Markus Streim. Gerade erst hatte sich für Berliner Clubbetreiber nach der Corona-Zeit die Stimmung wieder etwas aufgehellt. Nun bangen sie wieder um ihre Existenz, diesmal wegen gestiegener Grundsteuern. RBB-Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann weiß mehr.
Von außen ist es ein nüchternes Gebäude am Ostkreuz. Auf der Rückseite des About Blank erstreckt sich ein großer, verwunschener Garten. Das Problem für Ariane Neitzel, die den Club in einer Genossenschaft seit 15 Jahren betreibt: Mit der Grundsteuerreform steigen für sie die Kosten.
Die Erhöhung der Grundsteuer bedeutet für uns real durchaus eine Mieterhöhung von etwa 10%, was sich natürlich bemerkbar macht, auch gerade angesichts der eh schon prekären Verhältnisse, unter denen wir wirtschaften.
Ariane Neitzel steht mit diesem Problem nicht allein da. Betroffen sind rund ein Dutzend Clubs und Kultureinrichtungen, die ihre Gelände vom Bezirk gepachtet haben. Eka Neumann vom JAM sagt: Die Grundsteuererhöhung trifft uns wie ein Vorschlaghammer.
1290%, also wir sind wie ein bisschen so in Schockstarre noch.
Sophie Lemke vom Berliner Ringtheater geht von schätzungsweise mehr als 3000 Euro zusätzlichen Kosten im Jahr durch die Grundsteuererhöhung aus, plus 700%. Noch laufen Widerspruchsverfahren gegen die Grundsteuererhöhungen, sagt der Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg für Facility Management, Andi Hemke, SPD.
Das sind keine Peanuts und die sind von unseren Einrichtungen, von unseren Vertragspartnern eben nicht zu erbringen.
Durch die Grundsteuerreform fielen allein in Friedrichshain-Kreuzberg 300.000 Euro Mehrkosten an, rechnet die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann vor. Der Bezirk will sie aber auch nicht an seine Pächter weiterreichen. Herrmann appelliert daher an die Berliner Landesebene, die Clubs und Kultureinrichtungen von der Grundsteuer zu befreien.
Da haben wir die Erwartung, dass wir diese Kosten erlassen dürfen. Und wenn wir sie aber ans Finanzamt überweisen müssen, dass wir das aus dem Landeshaushalt zurückbekommen.
Auch André Schulze, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, will, dass der Senat den Betroffenen hilft. Er schlägt vor, etwa zu prüfen, die Grundsteuergesetzgebung zu ändern.
Die Benutzung als Club oder als Gewerbe wird da nicht berücksichtigt bei der Berechnung der Steuer und die müsste Berücksichtigung finden bei der Berechnung der Grundsteuer und dann würde die Grundsteuer auch deutlich niedriger liegen.
Der Haushaltsexperte der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Goyni, sieht dagegen Versäumnisse beim Bezirk. Dieser habe nicht recht gleichzeitig im Bebauungsplan die Nutzungsmöglichkeit der Immobilien geändert, hin zu einer Clubkulturnutzung mit einer niedrigeren Grundsteuer. Nun fordert der CDU-Politiker vom Bezirk, seine Schwerpunkte anders zu legen.
Ich glaube, für aus meiner Sicht unsinnige Verkehrsprojekte gibt der Bezirk im Jahr mehr aus. Und wenn man die einsparen würde, könnte man die Jugendfreizeitstätten erhalten und die Clubs.
Ob und wann sich die Lage für die Clubs verbessern könnte, ist noch offen. Ariane Neitzel vom About Blank hofft erstmal auf Spenden, um über die Runden zu kommen.
Kirsten Buchmann informierte. Ohne konkreten Haushalt schien es eitel Sonnenschein in der Brandenburger Koalition, aber jetzt liegt der Haushalt auf dem Tisch, die Eintracht wird rissig. Streitpunkt diese Woche etwa die Zuschüsse für die medizinische Hochschule in Neuruppin und jetzt kritisiert das BSW einen Einstellungsstopp für Lehrer. Den hatte SPD-Bildungsminister Freiberg verfügt. Reporter Nico Hecht dazu aus dem Potsdamer Landtag.
Es passt kaum zusammen. Die Versprechen, Rot-Lila wolle die Bildung in Brandenburg wieder voranbringen, um dann, so sieht es der Haushaltsentwurf vor, statt neuer Lehrer einzustellen, die Alten zu verpflichten, eine Stunde mehr pro Woche zu arbeiten. Und dann erlässt Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD, jetzt auch noch einen Einstellungsstopp für die gut 250 unbesetzten Lehrerstellen. Dafür gibt es viel Kritik, aber überraschend auch vom Koalitionspartner. Der bildungspolitische Sprecher der BSW-Fraktion, Falk Peschel, schrieb, ganz so, als hätte seine Partei mit den Haushaltsplanungen gar nichts zu tun.
Aus Sicht der BSW-Landtagsfraktion besteht für ein solches Aussetzen keine Veranlassung. Die Stellenbesetzungsverfahren müssen schnellstmöglich wieder aufgenommen und fortgeführt werden.
Auf RBB-Anfrage teilt das Bildungsministerium schriftlich mit, dass der Haushaltsentwurf aus dem Ministerium von Finanzminister Robert Krumbach, BSW, entgegen den Erwartungen der Schulämter keine neuen Lehrstellen vorsieht. Deswegen wäre nun erst einmal ein, so das Ministerium, Kassensturz notwendig.
Mit dem Wissen, dass der Doppelhaushalt keine zusätzlichen Vollzeiteinheiten für Lehrkräfte bereithält, erachten wir es als den richtigen Weg, uns gemeinsam mit den staatlichen Schulämtern zunächst einen aktuellen Überblick über Bedarf und Handlungsmöglichkeiten in der Stellenbesetzung zu verschaffen. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns in der Verantwortung, Stellen entsprechend dem absehbar vorhandenen Budget zu besetzen.
So eine Prüfung sei sicherlich nötig, gibt dann auch BSW-Bildungsexperte Peschel zu, um dann den Bildungsminister vom Koalitionspartner aber trotzdem weiter zu kritisieren.
Ein Aussetzen der laufenden Stellenbesetzungsverfahren ist jedoch eine überzogene Reaktion.
Das Gegeneinander von Rot-Lila für die Opposition eine Steilvorlage. Und so fordert die CDU eine Sondersitzung des Bildungsausschusses und den Einstellungsstopp für Lehrer zurückzunehmen. Schließlich habe sich selbst die Regierungsfraktion des BSW klar dazu positioniert.
Nico Hecht informierte aus Potsdam. Zum Jahreswechsel mitten im Wahlkampf hatte der RBB über den grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelpaar berichtet. Es ging um den Vorwurf sexueller Übergriffe. In der Berichterstattung hatte der RBB journalistische Fehler gemacht. Ein wesentlicher Teil der Vorwürfe erwies sich später als haltlos. Die Person, die sie angeblich erhoben hatte, existierte gar nicht. Die vermeintliche Affäre war offenbar Teil einer Intrige. Der RBB ließ die eigene Berichterstattung durch eine externe Kommission prüfen. Was dabei herauskam, weiß Thorsten Mandalka.
Der RBB hat journalistische Fehler gemacht, Fakten unzureichend abgesichert. Die Autorinnen der Gelpaar-Geschichte haben gegen journalistische Grundregeln verstoßen. So lautet das Fazit in der sechsseitigen Kurzfassung der Untersuchungskommission, bestehend aus dem ehemaligen NDR-Investigativjournalisten Stefan Welz und Experten der Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte. Es gab in der Angelegenheit keine ausreichende interne Kontrolle und unklare Verantwortlichkeiten. RBB-Intendantin Ulrike Demmer beschreibt das so.
Die Lage ist so komplex, dass es natürlich um individuelle Pflichtverletzungen geht, genauso wie um Strukturen, die diese individuellen Pflichtverletzungen jedenfalls begünstigt haben, ermöglicht haben, die nicht verhindert haben, dass es passiert.
Die RBB-Programmdirektorin Katrin Günther und der RBB-Chefredakteur David Biesinger sind deswegen bereits zurückgetreten. Der Sender zieht aus den festgestellten Fehlern nun noch weitere Konsequenzen.
Wir werden jetzt unsere Regelwerke alle überprüfen. Wir haben Standards, aber wir werden überprüfen, ob diese Standards ausreichen. Wir werden gucken, dass diese Standards dann auch wirklich auch in kritischen Situationen gelebt werden.
Und es soll verpflichtende Schulungen zum Thema Verdachtsberichterstattung geben. Der Bericht der Untersuchungskommission empfiehlt außerdem, dass Recherchen dieser Tragweite künftig unter Einbeziehung der investigativen Einheiten erfolgen sollten. Im Fall Gelpaar hatten aktuell arbeitende Journalistinnen recherchiert. Die Chefredaktion solle dafür die steuernde Instanz sein, heißt es im Bericht. Zwar sei der Geschäftsbereich der Chefredaktion im RBB sehr groß und damit auch der organisatorische Arbeitsanfall, das dürfe aber nicht zulasten der journalistischen Sorgfaltspflichten gehen. Das alles sind Erkenntnisse, die den RBB 60.000 Euro kosteten. Für RBB-Intendantin Demmer ist das sinnvoll ausgegebenes Geld.
Wir haben selbstverständlich ganz hervorragende investigative Journalisten im Haus. Aber ich halte die Situation, in der Kolleginnen und Kollegen andere Kolleginnen und Kollegen investigativ befragen, für nicht zumutbar. Deswegen haben wir eine externe Expertenkommission beauftragt, die mit einem völlig unabhängigen Blick auf die Geschehnisse gucken konnte. Und damit haben wir auch die Chance gehabt, transparent zu machen, dass wir transparent mit unseren Fehlern umgehen. Und so können wir unsere Glaubwürdigkeit in unsere unabhängige und verlässliche Berichterstattung wiederherstellen.
Ob das gelungen ist, kann die Intendantin bisher noch nicht einschätzen.
Das entscheidet am Ende das Publikum, aber ich möchte an dieser Stelle sehr gerne daran erinnern, dass wir täglich hervorragenden Journalismus auf allen unseren Kanälen liefern.
Die knapp 100-seitige Langfassung des Berichts kann der RBB nicht veröffentlichen. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte stehen dem entgegen.
Thorsten Mandalka berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodger. 6 Uhr morgens, Berlin-Neukölln. Candy geht arbeiten.
Am Ende ist für mich das Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, weil morgens auch die meisten Leute unterwegs sind. Und somit kann ich noch den ein oder anderen Euro mehr machen.
Seit 8 Monaten ist Candy obdachlos. Einen richtigen Job hat er nicht.
Heute habe ich die Arschkarte, mein Schnorrplatz ist dreckig, aber ich habe immer Feuchttücher dabei. Weil ich habe das nicht gerne, wenn hier alles voller Zigarettenstummel ist. Dann, ich sitze hier den halben Vormittag und da möchte ich auch, dass es einigermaßen sauber ist. Deswegen mache ich das immer so ein bisschen mit Feuchttüchern sauber.
Im Eingangsbereich des U-Bahnhof Britz Süd sitzt Candy mit seinem Schäferhund Kiffi, den er wegen der frischen Morgentemperaturen liebevoll in eine Decke eingewickelt hat. Candy ist abhängig von dem, was andere Menschen ihm geben. 30 Euro sollen es heute mindestens werden, so lange will er sitzen bleiben. An einem guten Tag bekommt er auch mal das Doppelte. Gerade spart Candy für die nächste Tierarztrechnung für Hündin Kiffi.
Bisher habe ich gar nichts drin, aber ich habe von gestern noch ein bisschen was aufgehoben.
Candy kennt mittlerweile viele der Menschen, die jeden Tag an ihm vorbeilaufen. Er fragt nach den Kindern, dem Urlaub, den Jobs.
Ey, danke, Großer. Ich danke dir. Alles gut, danke dir, mein Großer. Schönen Arbeitstag, danke schön. Morgen. Ey, danke schön. Ey, ein Fünfer. Scheine packe ich immer gleich weg. Sicher ist sicher.
Candy ist einer von schätzungsweise 5000 Obdachlosen in Berlin. Seine Kindheit war nicht einfach. Er lebte zeitweise in einer Pflegefamilie und im Jugendheim. Sein Vater ist alkoholkrank. Später fühlt Candy sich in seinem Umfeld in Hessen nicht mehr wohl, hat Stress mit Nachbarn.
Ich habe immer wieder gesagt, ich hau irgendwann ab und pack meine Sachen und dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Und die Leute haben immer nur gesagt, der Candy babbelt, babbelt, babbelt. Und am Ende habe ich es einfach gemacht und bin dann nach Berlin gefahren. Mit nicht mal 100 Euro in der Tasche am Ende.
Erst kam er in einer Notschlafstelle unter. Inzwischen lebt Candy in einer winzigen Holzhütte. Alles besser als zurückzugehen.
Meine Mama hätte gern, dass ich wieder zurückkomme. Ich möchte hier bleiben, ja. Das weiß meine Mama auch, das habe ich ihr auch gesagt. Auch wenn es mir ein Stück weit wehtut. Aber ich bin ja auch ein eigener Mensch und ich muss ja auch an mein Glück und an mein Wohlbefinden denken und an ihr Wohlbefinden.
Der Lichtblick? Candy hat eine Wohnung in Aussicht.
Ich habe ganz viele Glücksgefühle in mir. Ich freue mich schon auf die erste Nacht im neuen Zuhause, ja. Ach Mann. Und jetzt muss ich schon wieder weinen.
Sozialarbeiter Markus Blöhm hilft Candy bei seiner Post und den Anträgen und heute bei einem wichtigen Telefonat.
Ja, guten Tag. Hier ist der Herr Blöhm von MyWay Soziale Dienste.
Es geht um Opferentschädigung wegen Candys schlimmer Kindheit. 30 Jahre lang hat Candy gehadert, vor 4 Jahren den Antrag gestellt. Erst lag der Antrag in Hessen, jetzt ist er in Berlin angekommen. Das Gespräch mit der Behörde ist der nächste große Schritt und es ist gut gelaufen.
Mit den Gedanken, dass ich mit der Kiffi dann bald eine Trägerwohnung habe und alles andere kommt dann mit der Zeit. Ich bin sehr spontan und überraschungsbedürftig, was das Leben noch angeht. Ich hätte nicht vor einem Jahr gedacht, dass ich in einem Jahr in Berlin bin. Vielleicht bin ich ja nächstes Jahr in New York. Das war nur ein Spaß.
Nun steht aber hoffentlich erstmal der Einzug in eine eigene Wohnung in Berlin an.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.